Och nej, Lasma. Nej. Bin da nicht so für. Wir sind nicht so.
Filmriss, das Kinomagazin bei Radio Blau und Radio Korax.
Lass mal du.
Bin da ja auch nicht so für. Aber wir sind für Filmriss und zwar hier für euch.
I'm gonna blow this thing. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam.
Die nächsten 2 Stunden hier on air für euch und mit all den Filmstarts in dieser Woche und einer illustren Zahl an ModeratorInnen hier im Studio. Schönen guten Tag, Flo.
Hallihallo.
Tag, Robert.
Hallo.
Hi, Aki.
Ich bin da voll für.
Och nee. Oliver.
Hallo.
Und servus, Jasmin.
Moin.
Trocken wie immer. Nordisch trocken. Lars ist an den Reglern. Das klingt jetzt gar nicht mal so unbedingt nach unserem ersten
Filmstarts der Woche.
Unserer Filmstarts der Woche. Aber das ist tatsächlich The Bone Temple, der zweite und ja, von vielen durchaus heiß erwartete Teil von 28 Years Later. Da haben wir so lange drauf gewartet quasi, dass es eine Fortsetzung gibt von der Reihe 28 Days Later, 28 Weeks Later und jetzt halt eben Jahre. Und dann kommt er gleich in 2 Teilen. Das hat sich ja schon angekündigt mit dem 3 Teilen. Gut, ja, ich bin noch nicht so weit. Ich habe den 2. noch nicht gesehen. Aber es hatte sich ja schon angekündigt mit dem 1. Teil, dass es da ein offenes Ende gibt und dass da auf jeden Fall noch einiges kommen wird. Und ja, Ralph Fiennes auch wenig Screentime. Im 1. hat es so, dass er ja quasi im 2. jetzt umso präsenter ist. Ich bin sehr gespannt, was er erzählt. Werde es mir dann irgendwann später mal anhören, wenn ich ihn auch gesehen habe. Denn leider, und das müssen wir an dieser Stelle schon mal vorab schicken, gab es eigentlich keine Möglichkeit, den Film in der Originalfassung zu sehen in Leipzig. Und es gibt auch immer noch keine. Wir hoffen auf die nächste Woche. Und deswegen war ich leider raus. Wir begrüßen aber auf jeden Fall an dieser Stelle jemanden, der nicht raus ist, sondern rein, nämlich den Dennis. Hi.
Hallo, grüßt euch.
Servus.
Ich hoffe, man hört mich.
Ja, man hört dich super und ich eröffne hier die Runde. Flo.
Hallo, das bin ich, ja. Ja, ich war auch, ich war nach dem 1. ja sehr ernüchtert und ich war trotzdem gespannt und ich wollte auch die nächsten beiden noch gucken, weil das war ja direkt von Anfang an angekündigt als Trilogie eben. Ja, der 2. jetzt, ich war mich nach dem 1. auch ein bisschen mehr auf den 2. fast gefreut, weil ich irgendwie, glaube ich, Danny Boyle einfach nicht so sehr vielleicht auch mag und mich deswegen gefreut habe, dass Nia DaCosta jetzt den 2. macht, weil ich habe zwar ihren letzten Film Hedda nicht gesehen, aber ich mochte den Candyman-Film. Ich konnte auch den Marvels irgendwas abgewinnen. Hasst mich dafür, wenn ihr wollt. Und ich bin jetzt immer noch nicht 100% zufrieden mit diesem Film, aber ich konnte dem mehr abgewinnen als dem 1. Ich hatte, glaube ich, im Vorfeld nur mitgekriegt, dass er jetzt eine 18 hat und war auch schon gespannt, warum und ob man das sehr merkt in diesem Film, der jetzt eben dem kleinen Jungen aus dem 1. Teil noch mehr folgt. Der ist jetzt bei den Jimmys, die man am Ende in den letzten, was waren das, 2 Minuten oder sowas vom 1. Film gesehen hat. Und man folgt hier eben relativ stringent 2 Handlungsstränge, einmal Spike bei den Jimmys als neuer Jimmy und dann eben die Doktorfigur von Ralph Fiennes, der, den man sieht, wie er da an seinem Bone Temple, seinem Ossarium eben chillt und forscht, seine medizinische Arbeit irgendwie nachgeht auf eine Art und Weise, würde ich mal sagen. Das sind so die 2 Handlungsstränge, die man hat und die eventuell auch aufeinander zulaufen. Ja, und ich fand das okay. Also ich bin jetzt weder so, dass ich wie beim 1. Film, wo ich tatsächlich ein bisschen genervt war danach, sagen kann, noch, dass ich irgendwie großen Euphorie ausbreche. Ich bin okay damit. Ja, ich hätte mir, glaube ich, zwischendurch gewünscht, dass man die Ralph Fiennes-Figur ein bisschen ernster noch nimmt, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass die nicht so ganz ernst genommen wird. Und glaube ich, hätte mir weniger Jimmys gewünscht, potenziell. weil ich da Probleme hatte zu connecten, weil das alles ein bisschen, das sind halt ganz, ganz große Arschlöcher. ja.
Ja, es gibt ja auch andere, wie beispielsweise Heiner, ne, der den ja auch in seiner Top 10 genau, des letzten Jahres auf Platz 3 hatte, also wirklich sehr gefeiert hatte. Den haben wir leider heute auch nicht hier, weil er den Film halt eben auch nicht in der Originalfassung sehen konnte und das auch für ihn die Voraussetzung war. Aber wie geht's euch denn?
Ja, also was das angeht.
Nimm mal bitte das Mikrofon, dann kann man dich besser hören.
Entschuldigung.
Wir können uns super unterhalten hier, aber die Leute sollen ja auch was davon haben.
Jetzt müsst
ihr
mir nicht alle eure Mikrofone geben. Okay, die Sprechstimme. Hallo. Ja, also ich stimme dir da total zu. Ich bedauere auch, dass ich den nicht im Englischen gesehen hätte, weil ich glaube, dann hätte er nochmal eine viel bessere Wirkung gehabt. Aber ich war durchweg positiv überrascht. Also nicht mal überrascht. Ich habe mich drauf gefreut und wurde nicht enttäuscht. Mir hat der Film ausgesprochen gut gefallen, weil er eine Atmosphäre aufbaut und eine Welt schafft, was er auch schon im ersten Teil getan hat, die mich als Zuschauer abgeholt hat. Also es war super authentisch. Ich habe das 1:1 abgenommen, dass die Welt sich so entwickelt hat und war richtig gefesselt, was da als nächstes passiert. Also ich fand es unvorhersehbar und war richtig reingezogen und habe mitgefiebert mit dem Spike, dass der da jetzt bei den Leuten gelandet ist. Tat mir echt leid für den. Und ich muss auch sagen, dass der Schauspieler das super toll gemacht hat. Diese Panik, jetzt bei denen gelandet zu sein, wie er die gespielt hat, war super. Also das war so mein erster Eindruck. Und du, Oliver?
Ja, also ich muss auch sagen, dass er mir gefallen hat. Also man muss sagen, der Film ist eigentlich extrem merkwürdig. Ich könnte mir auch echt vorstellen, dass jemand in den ersten 20 Minuten irgendwie abschaltet und sagt, was ist denn jetzt los? Ne? Also hier die Ralph Fiennes-Figur und seine kleinen Experimente dann auch mit den Infizierten da. Ich habe mich auch super unterhalten gefühlt. Also die erste Stunde ging irgendwie so blitzschnell rum. Da habe ich auch gedacht, wow, und dann war auch irgendwie vorbei. Und der Film, also der hat an Momenten, wie du schon sagst, unvorhersehbar, an ganz vielen komischen Momenten, wo du gar nicht mit rechnest oder manchmal denkst, du könntest glauben zu wissen, was passiert, ne? Ich will jetzt nicht spoilern, aber dann auf eine andere Figur trifft und dann denkt man, ah ja, jetzt wird er bestimmt mit der mitgehen und irgendwas und dann genau das komplette Gegenteil. Irgendwas hat mich an dem Film begeistert, so unausgeglichen, der an manchen Stellen ist, aber irgendwie war es wirklich sehr, sehr gut.
Ja. Ja, war Quatsch. Unterhaltsamer Quatsch, aber Quatsch. Also Handlung, ja, ist da, ist eine, also es ist ein Grund, damit Szenen passieren.
Wow.
Die Szenen sind aber irgendwie sehenswert. Also es ist jetzt keine Ablenkung. Es ist halt diese Art von Horrorfilm, wo man reingeht, ja, ich möchte irgendwie Grenzüberschreitungen sehen und dass irgendwas zu geiler Musik passiert und stylisch und Bosheit auf der on screen, das kriegt man alles. Und ist aber auch die Art von Horrorfilm. Der letzte war ja noch mehr so ein Film über Medien, der verschiedene Medien verwendet hat und eingeblendet mit irgendwie so reingeschnittenen Zitaten und verschiedenen Kameraführungen, die verwendet wurde. Das ist hier nicht so sehr der Fall. Der ist weniger collagiert und mehr ein konventioneller Film in seiner Machart. Das ist auch okay, das passt hierfür. Und die Zitate passieren mehr auf einer Handlungsebene oder durch Needle Drops, die reingebracht werden und für die postapokalyptischen Figuren, die das nie erlebt haben, einen ganz anderen Kontext haben als für uns, die das halt, die diese Musik einordnen können. Und so versteht man auch, dass das eigentlich ein alter Goss ist, der einen Bone Temple gebaut hat und seine Wave-Platten wie Schätze hütet.
Und dem gegenüber steht irgendwie ein jüngerer Typ, der irgendwie als Kind eben das letzte Mal die Teletubbies gesehen hat und umherzieht und die Märchen der Teletubbies erzählt, was tatsächlich, das fand ich tatsächlich auch unfassbar unterhaltsam irgendwie, wieder so ein Mit-30er Typ einfach komplette Bierernst so eine Teletubbies-Story erzählt, basically,
ja,
weil das halt das Letzte ist, was er sich noch so an seiner Kindheit erinnert, an Medien und alles, das schon irgendwie, also das fand ich schon auch irgendwie ganz geil.
Ursprünglich war es ja auch ein Rage-Virus, was die Leute irgendwie verändert hat und ihn hat eigentlich nicht das Rage-Virus verändert, sondern die Welt drumherum. Und trotz dass er mit Teletubbies aufgewachsen ist, hat er so viel Hass und Boshaftigkeit ohne das Virus aufgebaut. Das fand ich spannend. Also,
ja, es ging ja schon immer darum, dass die Leute verrohen und das ist halt, wieder sehr Alex Garland-mäßig, wie er diese Figur zeichnet, weil die ganze Gang, die Jimmys, sind nach dem pädokriminellen Radiomoderator Jimmy Savile designt, der aber in der Vorgeschichte der Figur, die wir als Intro des ersten 28 Years Later erleben, nicht vorkommen. Und sozusagen, er hat im Nachhinein eine Jimmy Savile als Symbol von Bosheit mit dem Tracksuit und diesen blonden Haaren, also einen ganz charakteristischen Look und den Namen als Gang aufgebaut, aber es ist nicht wie bei Fallout, wo irgendwie eine Elvis-Gang rumläuft, die einen Bezug zu Elvis haben, sondern er hat praktisch einen Jimmy Savile-Look aus dem Nichts entwickelt, weil der wird halt nicht in den... Wir sehen ja die Zutaten seines Cargo-Kults am Anfang des ersten Films und da ist Jimmy Savile nicht gezeigt, sondern er hat einfach diesen Look entwickelt. Das ist halt, als wenn wir jetzt irgendwie eine Gang machen, die Donalds heißen und alle aussehen wie Donald Trump, aber sie haben durch Zufall eine lange rote Krawatte gefunden, tragen durch Zufall diese Frisur, weil es einfach ist, wie die Haare von der Figur wachsen und wir alle erkennen von außen, das ist ein Symbol von einer Figur, die böswillig ist. Aber es ist halt nicht ein System, hat einen Pädokriminellen geschützt und in die Welt gebracht, sondern jemand ist durch das Ödland und durch Einsamkeit hat er aus dem Nichts genau denselben Look und auch ein böswilliges Verhalten entwickelt. Und das finde ich relativ schlecht. Und Dennis meldet sich.
Ja.
Ja, bevor wir jetzt zu tief in die Interpretation einsteigen, vielleicht nur kurz meine Allgemeinmeinung zu dem Film vorab. Das war der erste Film, den ich überhaupt von der Reihe gesehen habe. Und ich weiß genau, wie verrückt das vielleicht ist. Und ich habe es trotzdem gemacht. Ja, und ich, da schlägt sich Florian schon an die Stirn. Ich weiß das alles. Ich weiß das alles. Ich habe es trotzdem gemacht, weil ich einfach neugierig war und weil ich einfach nicht die Zeit hatte, 5 Filme nachzuholen vorher. Und ich will es, ich sage gleich auch vorab, es hat mich neugierig gemacht auf die Reihe. Ja, also deswegen stimme ich Aki gleich zu. Hallo Aki, danke. Ich sehe es genauso. Ich habe Appetit bekommen. Ich bin neugierig geworden. Ich werde den Rest jetzt auch anschauen. Und gleichzeitig bin ich bei Florian. Was die Charaktere und die Binnendramaturgie angeht, ohne die Teile vorher gesehen zu haben, auch die Ernsthaftigkeit dieses Dr. Ian Kelsen, der von Ralph Fiennes gespielt wird, die haben alle zu wenig Zeit gekriegt, binnendramaturgisch, um überhaupt irgendwie eine tiefergehende Konstellation aufzubauen. Und damit meine ich alle, wirklich alle. Ich meine Spike, den Jungen, ich meine Ian Carlson, den Doktor und dem es sich ja irgendwie halbwegs dreht. Damit wird ja sogar das Plakat gemacht. Florian?
Ja, ich glaube, da ist halt wirklich dieser große Fehler, dass du den Vorgänger nicht gesehen hast. Also, weil du musst ja nicht alle drei anderen Filme gucken. Es ist tatsächlich nur dieser eine Film, der letztes Jahr rauskam, der halt schon, wo du halt die komplette Spike-Geschichte einfach bekommst. Also alles, was dir, glaube ich, fehlt, kriegst du in diesem anderen Film.
Nein. Es geht mir nicht um Geschichte. Es geht mir um Dramaturgie. Es geht mir darum, wie die Figuren zueinander stehen, im Sinne von nicht, welche Geschichte sie haben, sondern was passiert in dem Film. Und in dem Film passiert eigentlich unglaublich wenig, habe ich das Gefühl. Und ich hatte auch das Gefühl, dass ich gebe dir sowas von recht, Florian, dass dieser Ian Carlson, der Grund, warum ich so neugierig auf diesen Film war, das ist irgendwie, ich möchte nicht sagen, eine Witzfigur, aber mir geht da wirklich die Ernsthaftigkeit ab. Und sogar die Musik hat zu wenig Zeit gekriegt, meiner Meinung nach. Weil die Songs, die alle angespielt wurden, und Jasmin hat ja richtig schon Needle Drop gesagt, tatsächlich passiert das visuell. Wenn die Nadel fällt auf die Platten, sogar die Musik hätten sie länger ausspielen können. Und das war für mich so charakteristisch für den Film. Und gleichzeitig sage ich, es hat mich neugierig gemacht, es hat mich interessiert gemacht. Ich habe das Gefühl, dass ich diese Reihe jetzt kennenlernen will und ich möchte mir bitte die Zeit dafür nehmen und die werde ich mir jetzt auch nehmen. Aber was den Film selber angeht, ich saß so ein bisschen davor und ich dachte dann so, ich habe ihn in Englisch gesehen, ich hatte das große Glück, ihn in Englisch sehen zu können. Das hat ihm jetzt auch nicht so viel geholfen, leider. Und ich dachte mir irgendwie so, ja, das ist wie so ein Add-on. Ein Add-on für ein Computerspiel, so ein bisschen. Aber nicht eins, wo die Kritiken feiern, sondern wo man halt sagt, ja, das ist halt okay.
Naja, du hast halt auch den mittleren Teil einer Trilogie gesehen. Also ich finde, das muss man schon noch zugute halten, dass es halt schon schwierig ist, wenn du halt konzeptionell in einen Film, also in einen Film reingehst, der konzipiert ist als Mittelstück von einem Dreiteiler. Da, also ich sehe schon einige Kritikpunkte, die du nennst, klar, aber ich finde halt schon, dass man ihm zugute halten muss, wie gesagt, es ist ein Mittelstück und wenn man dann halt das davor nicht gesehen hat, wird es schwierig potenziell. Und ich finde dann wird manche Sachen eben schwierig, weil eben die Geschichte ist auch noch nicht zu Ende.
Genau, das ganze Jimmy-Ding ist halt ein Payoff für das Setup im ersten Teil war.
Das ist alles okay. Ich sag ja auch nicht, also ich hab nicht gesagt, ich saß davon und hab nichts verstanden. Darum ging es überhaupt nicht. Sondern es ging einfach darum, welchen Unterhaltungswert hat dieser Film. Und ich nehme den auch nicht für sich, dass ich halt sage, ja, nee, der muss komplett für sich stehen. Ich weiß, dass der in der Reihe steht und in der Reihenfolge. Aber trotzdem hatte der eine Dramaturgie, wo ich einfach gesagt habe, ey Leute, erzählt mir ein bisschen mehr. Also das nicht im Sinne von Hintergrund, sondern einfach irgendwie.
Würde ich aber schon auch ein Stück weit mitgehen tatsächlich, denn ich würde auch sagen, dass obwohl er nur irgendwie 109 Minuten lang ist, ich auch das Gefühl hatte, dass er zu lang ist.
Ja, ich hätte mir gewünscht, dass er Spannung aufbaut, anstatt auf Jumpscares und Ekeleffekte zu setzen.
Stimmt, also die Jumpscares, da kann ich echt sagen, also er ist jetzt nicht per se super gruselig, aber da sind schon einige Jumpscares, wo ich bin schon per se Schreckkraft, aber da hat es mich richtig.
Die Stimme fand ich eher effektiv tatsächlich.
Ja, das war gut.
Laut
war
die am
guten. Ja, da möchte ich kurz. Möchte ich kurz eine Frage stellen? Entschuldigung, bitte nochmal. Ich rede nicht rein, sondern ich will das aufgreifen. Ich bin kein Horrorfilm-Mensch. Ich tue mich extrem schwer. Also ich gucke den wirklich nicht. Und dieser Film, du hast es ja angesprochen, Florian, FSK 18. Und vielleicht hatte ich wirklich viel Glück, weil der letzte, den ich gesehen habe, war Weapons. Den fand ich auch nicht so gruselig. Haki hat das irgendwie mal ganz schön eingeordnet. Ich glaube, eine Mystery-Folge im Fernsehen oder irgendwie hat das so. Und jetzt saß ich da und ich dachte auch so im Großen und Ganzen, nee, also.
Ich finde, die 18 hat man schon gesehen. Also, ich würde auf diese Scheunenszene verweisen. Da hast du schon Dinge gesehen, die auf eine Art und Weise auch, oder wie sie dargestellt werden und allein. Bei FSK geht es auch immer viel um Moral und sowas. Und dadurch, dass du mit dieser Jimmy-Truppe so eine komplett amoralische Truppe hast, deren Art von Nächstenliebeverteilung, würde ich jetzt mal sagen, mehr als nur fragwürdig ist, dadurch, dass diese Gruppe groß auch viel gezeigt wird und eben auch für die Hauptfigur, die eine der beiden Hauptfiguren so wichtig irgendwie ist, glaube ich, sehe ich da schon, warum man da eine FSK 18 macht. Und ich finde auch, die Gewalt ist schon auch durchaus sehr explizit. Also was da teilweise mit Körpern passiert, und irgendwie auch, wie die durchbohrt werden oder sonstiges und was da eben alles gemacht wird mit Menschen, auch lebendigen Menschen vor allen Dingen, finde ich, hat sich für mich dann nicht die Frage gestellt, warum der eine 18 hat tatsächlich. Okay. Also dann ist es gut, dass du trotzdem nicht zu hart reagiert hast, so, wenn du es gar nicht so gewohnt bist, aber wie gesagt, ich habe nur gesehen, ich glaube, der letzte hatte eine 16, der hat jetzt eine 18. Da war ich dann schon auch, oh ja, ich sehe warum und ich verstehe ganz genau warum und ist auch okay so.
Okay.
Ja, aber kurze nochmal auf das zurückzukommen, dass du die anderen Filme nachholen willst. Bei Teil 2, 28 Weeks Later, sind wir uns alle einig, der war Mist, oder?
Ja, also würde ich zustimmen, auf jeden Fall. Also der war zwar extrem kurz, aber der hat extrem lang gewirkt. Also irgendwie ging der überhaupt nicht voran. Also das hat mir überhaupt nicht
gefallen. Ging's mit den letzten beiden auf jeden Fall. Also.
Aber ich fand es auch interessant, dass man eigentlich wirklich hier bei jetzt hier 28 Years Later und Bone Temple, die könnte man nahtlos aneinander schneiden und zu einem 4-Stunden-Film machen, weil der setzt ja wirklich genau da an, wo er eigentlich aufgehört hat. Ne? Ja,
also sie haben sie auch nahtlos aneinander gedreht, damit der Junge nicht zu alt wird.
Ja, genau, die haben den Back-to-Back gedreht und ich glaube, der dritte wurde erst bestätigt, nachdem der erste ein Erfolg war.
Ja.
Da wollte Danny Boyle auf jeden Fall den dritten noch machen. Der wird dann auch wieder von Danny Boyle eben sein.
Ja, ich, also.
Ich bin dafür, kann er rausbringen.
Genau, sollen sie weitermachen. Ich finde es gut, dass Lia da Costa in dem Spielplatz auch ein bisschen was machen konnte. Ich war jetzt nicht begeistert, aber ich war eben unterhalten auf dem Niveau von, ich habe mir auf einen Abend einen Horrorfilm angeguckt und bin 2 Stunden habe ich Horror gesehen. Und das ist, worauf ich mich eingelassen habe. Musik war auch gut.
Ja, das ist ein gutes Stichwort eigentlich. Weil es war ja sehr, sehr gespannt jetzt, weil der erste Teil war ja wirklich komplett irgendwie von Young Fathers, der Soundtrack, mit inklusive halt eben britischem Hip-Hop. Und jetzt gibt's ja doch irgendwie zum einen natürlich den Score von Hildur Guðnadóttir, aber auf der anderen Seite halt auch die ein oder anderen Needle Drops, haben wir ja schon gehört.
Oh ja, und zwar, also für mich, obwohl ich den Film gar nicht so gut finde, hat er eine Szene, die mit einem Needle Drop zu tun hat, die, glaube ich, für mich Richtung Top 10 beste Szenen des Jahres gehen könnte, weil ich die richtig gefeiert habe.
Ja. Was ist auch irgendwie ein Ding. So, dieser Horrorfilm ist jetzt für 5 Minuten ein Musical und wir sind alle cool damit.
Hey, Horror-Musical, I'm all for it. Deswegen bin ich dafür, dass du abfährst, Lars, mit Number of the Beast und Iron Maiden.
Können wir auf jeden Fall machen.
Läuft in allen großen Häusern.
Genau, ja, ihr findet ihn guckt ins Internet, der Film läuft sehr häufig, glaube ich, überall. Nur eben leider nicht auf Englisch in Leipzig.
Alles gesagt, dann kommt hier The Number of the Beasts von Iron Maiden. Werdet ihr sonst nicht so viel hören hier bei uns.
Das ist toll, weiter so, Mann. Mach deine Scherze, Mister. Scherzkeks. Scherzmacher, aber etwas solltest du dir von mir sagen lassen. Du solltest aufhören und diese Blamage verhindern, denn mit diesen verlorenen Verlierern verlierst du in Vegas. Vegas.
Filmstarts der Woche.
Jojo. So, von Vegas zu den Filmstarts der Woche und zu einem Film, der mich sehr überrascht hat, muss ich sagen. Also war wirklich positiv überrascht. Hat man ja auch nicht oft. Gerade eben, wenn man sich irgendwie dann doch mal entschließt, eine deutsche Komödie zu gucken. Ist ja doch eher selten, zumindest in meinem Fall, kann ich das für mich behaupten. Robert, du kannst dir gerne das Mikrofon nehmen, wenn du magst. Ja,
wir sind jetzt schon da.
Wir sind jetzt schon da, genau. Wir sind schon da, hat es keiner gemerkt, aber wir sind schon da. Auf jeden Fall. Ihr wart hier noch in der munteren Diskussion zu Bone Temple. Sind wir jetzt also jetzt hier mittlerweile angekommen bei Extra Wurst und ja, das Ganze geht zurück auf ein Theaterstück tatsächlich. Das
habe ich mir ab der Mitte fast denken können.
Ach so. Ja, naja, ein bisschen kammerspielhaft ist es natürlich, klar. Aber dieses Theaterstück ist halt auch schon was Besonderes eigentlich. Denn Extrawurst ist 2023 zum ersten Mal auf die Bühne gegangen und entwickelt von zwei bekannten Autoren, die für Stromberg und auch für Pastewka schon tätig waren. Das Das ist auf der einen Seite nämlich Dietmar Jacobs und Moritz Nethen-Jakob. Die beiden haben 2023 Extrawurst auf die Bühne gebracht und das in einer etwas anderen Form, als das jetzt im Film der Fall ist, logischerweise, weil das nämlich ein interaktives Theaterstück tatsächlich war. Das Publikum ist der Tennisverein. Das heißt, das Publikum kann darüber abstimmen, bekommt der Errol seinen Grill oder bekommt der Errol seinen Grill nicht. Und wie dieses Publikum darüber entscheidet, das sorgt dann halt eben für den Ausgang auch dieses Theaterstücks. Über den Ausgang des Films werden wir nachher noch reden müssen, in jedem Fall, ohne zu spoilern natürlich. Aber vorher wollen wir natürlich reden darüber, womit wir es hier zu tun haben. Wir sind in einem Tennisclub in der westdeutschen Provinz und Heribert führt hier die Geschicke seit Jahrzehnten mit fester Hand als Vorsitzender. Sein Stellvertreter Matthias hat da eher wenig zu melden, hat immer schön Charts und Excel-Tabellen und alles vorbereitet für alles Mögliche, aber wird eigentlich eher abgekanzelt vom Chef. Alles geht hier eigentlich bei dieser Sitzung, bei der wir hier beiwohnen im Vereinsheim, seinem gewohnten Gang, bis dann Melanie vorschlägt für ihren Doppelpartner Errol, die beiden sind sehr erfolgreich als Doppelgespann, einen zweiten Grill anzuschaffen. Schließlich ist er ja Moslem und darf kein Schweinefleisch essen und da wäre doch ein Entgegenkommen eigentlich nur das Richtige in einer aufgeklärten Gesellschaft.
Genau, das wäre einfach nett.
In der wir ja uns auch hier in der Provinz befinden, ja. Da sollten wir ja auch hier jetzt nicht irgendwie außen vor stehen. Denkt zumindest halt irgendwie das Berliner Ehepaar, das ja seit einiger Zeit halt eben auch in diesem Örtchen lebt und eben erfolgreich auch in diesem Tennisclub ist. Also sie eher nicht. Er ist Werbefuzzi und eigentlich nicht wirklich großartig ins Tennisgeschehen involviert, obwohl er natürlich Teil dieser Gruppe halt eben auch ist. Errol winkt ab, aber Melanie versteift sich auf die Idee, regt eine Grundsatzdiskussion an und die läuft dann halt eben bald aus dem Ruder. Und was dieser Film wirklich so hervorragend hinkriegt, ist eben an diesem kleinen Beispiel zu zeigen, wo wir uns als Gesellschaft befinden. Also, dass Diskussionen, dass Auseinandersetzungen zu Themen sehr schnell aus dem Ruder laufen, sehr schnell emotional werden, jeder irgendwie das persönlich nimmt und das Chaos vorprogrammiert ist und dieser Figurenaufstellung, diesem Experiment mehr oder weniger gesellschaftlichen kann man halt eben hier sehr pointiert beiwohnen.
Durchaus und man sieht wirklich, wie man von Hundertstel ins Tausendstel in einer kleinen Mini-Diskussion auf einmal aufsteigen kann und wie alle versuchen, zwar ihre Meinung zu sagen, irgendwie auch was Boshaftes rauszuhauen, ohne wirklich boshaft sein zu wollen eigentlich. Und dann immer denken, oh, jetzt habe ich zu viel gesagt und nochmal zurückrudern und immer dieses Backpedaling und alles, das war schon, also insgesamt für mich, der Film war unangenehm anzugucken, ja. Also ganz schlimm.
Auf jeden unangenehmer Fall. Spaß.
Auf jeden Fall das Ding dann natürlich, das ist dann die Meinung und die Sachen, wo er sich an angestrafft fühlt und dann viel Emotionen dabei sind, was dann ganz schnell in Wut und ganz schnell, was das Leute irgendwas rausplauzen, wo sie dann sagen, oh scheiße. Das ist halt also einfach zu viel, weil das einfach dann überkocht, ne? Das ist, ich meine, wir haben ja, das ist alles zusammengedampft, das ist alles ein bisschen drüber, aber das ist irgendwie, ich finde, gerade auch bin ein absoluter Fan schon von diesen Filmen, es hat ja mit der Spitzname und so weiter angefangen, solche Theaterstücke, Verfilmung oder wir hatten auch Eingeschlossene Gesellschaft und sowas.
Frau Müller muss weg, sehr schön.
Ja. Den muss ich noch nachholen, genau, war das auch ein Theaterstück?
Ja, das habe ich sogar mal als Theaterstück gesehen, kann ich sehr empfehlen.
Okay, Dennis, du willst was sagen?
Ja, ich wollte aber nicht unterbrechen, ich wollte den anschließen.
Dann schließ doch schon mal an, jetzt bist du schon drinne.
Okay.
Schließ mal an.
Hallo. Ja, also ich wollte den Film gucken, weil ich natürlich neugierig war, wie sich Herpe Kekkelink wieder aufstellt.
Na
nach
klar.
Langen Jahren. So, aber unabhängig davon, Lars hatte gesagt, der Film zeigt das sehr schön und ich muss ganz ehrlich sagen, ich frage mich, ob die Vorlage das nicht sehr schön zeigt und was der Film daraus macht oder nicht macht. Denn ich habe relativ schnell gemerkt, dass es ein Theaterstück war, weil es einfach wie ein Kammerspiel ist. Ein Kammerspiel, was dann in die reale Welt getragen wird, aber doch ein Kammerspiel bleibt. Ich finde diesen Ansatz ganz spannend. Das wusste ich alles nicht, was du erzählt hattest, Lars, mit dem Publikum, was der Tennisverein ist. Das macht super viel Sinn, hört sich super interessant an. Im Film, ich kann mir das vorstellen, nachdem ich den Film gesehen habe, aber im Film selber funktioniert das nicht so gut. Und ich hatte halt die ganze Zeit das Gefühl, ich sehe ein Theaterstück und das lag auch an der Dichte. An der Dichte der Konflikte, dieses ganze Zeit hin und her und hin und her und hin und her, wo man wirklich merkt, ja, im Theater, ich sehe das Theater, aber wir gucken gerade einen Film. Was macht der Film mit seinem Medium? Wie wird das vielleicht auch mal übersetzt, gekürzt? Wo macht man dann irgendwie was anderes? Und das gab's nicht.
Ah, das brauche ich gar nicht.
Naja, ich möchte mal so sagen, es gibt Theateradaptionen, die funktionieren gut, und es gibt Theateradaptionen, die machen es nicht so gut, und ich fand es nicht so gut, leider.
Aber bei einem Gottesgemetzels beispielsweise, als Beispiel, haben wir es ja auch eben wirklich mit einem Kammerspiel zu tun. Ne? Und es sind die Figuren, es sind die Dialoge. Das ist halt natürlich oft das, was halt eben vom Theaterstück dann halt auch irgendwo übrig bleibt und auf die Leinwand kommt. Und ich finde es halt durchaus immer gerechtfertigt, sowas wie halt eben Extrawurst jetzt auch auf die Leinwand zu bringen, weil es halt eben nochmal andere Leute und halt auch nochmal mehr Leute erreicht.
Genau, ich hätte ja von dem Theaterstück vorher nie gehört und nie mitbekommen, dass das existiert. Also, und natürlich gehe ich auch rein, weil ich da die Leute wie Christoph Maria Herbst und Habe Kerkeling und so weiter.
Das Ensemble macht es.
Fariadim auch immer cool sehen will. Und wenn das mir dann bewusst wird, es wird ein Theaterstück sein. Wie gesagt, ich habe ja, dann weiß ich ja, was ich, oder wenn Leute jetzt reingehen, die uns hören, was sie bekommen. Und dass das nicht einfach so ein Film ist, der an vielen Orten spielt, der richtig überall hingeht. Ja. Und das ist einfach, ja.
Genau. Ich möchte auch ganz kurz nur, ich möchte unterscheiden zwischen Inszenierung und Dramaturgie und Themen, weil die Themen fand ich auch super wichtig und wie das teilweise, was da teilweise benannt wurde, und ich möchte hier ganz klar Fariadim rausstellen, was der ich Errol. Großartig fand.
Ja.
Der Errol, genau.
Von dem immer nur in der dritten Person gesprochen wird, der Errol.
Aber der Errol.
Oder der Türke. Also es ist wirklich krass. Es ist wirklich krass und ich finde Fariadim großartig. Also wir haben ohnehin ein gutes Ensemble. Ich finde auch Herr Kekkeling, aber sagt ihr bitte dazu, aber an dieser Stelle Fariadim in der Rolle, in die er gesteckt wird, auch die Figur, danke.
Und total wichtig. Wird auch einiges von aus seinem Leben auch kennen, ne? Von seinem echten Leben. Also,
ja, das ist natürlich so ein Spiegel der Realität alles. Ich fand, wenn wir jetzt schon bei den Schauspielern sind, also Happe Kerkeling halt wirklich super, hat mich sehr überrascht, hier ihn auch wiederzusehen wirklich und auch wirklich auf der Höhe zu sehen. Fand ich wirklich klasse so als Vorstandsvorsitzender. Christoph Maria Herbsts Figur fand ich ein bisschen so der Laughingstock, sagt man ja, ne? Also derjenige, der hier halt irgendwie die billigen Lacher auf sich zieht, das fand ich
aber
ein bisschen drüber.
Aber das wird da auch absichtlich thematisiert. Ja. Und ich fand eben, ja, ist halt der Thorsten.
Ne? Aber das war mir dann halt ein bisschen zu klischeehaft fast schon. Ne? Weil es ja, also es konzentriert sich, und das habt ihr ja auch schon mitbekommen, ist schon sehr stark halt eben dann auf eine kleine Gruppe in dieser großen Gruppe. Das ist natürlich dann auch eben dem Theaterstück geschuldet, das halt eben hier den restlichen Tennisclub eben ins Publikum auch besetzt. Der spielt dann keine große Rolle mehr. Die zerfleischen sich oben auch, während die sich unten zerfleischen.
Genau, die gehen zwischendurch zur Erklärung auch mal auf. Wir gehen jetzt mal auf den Platz und da wird das jetzt geklärt. Und dann geht halt die kleine Gruppe, die sich streitet, erstmal in die Halle. Und da, weil die in der Abstimmung von der großen Sache das erstmal klären müssen und eigentlich schnell klären wollen, weil sie dann wieder zurück zu den Mitgliedern gehen wollen.
Mhm. Aki.
Ja, muss noch ein bisschen weiter ausholen. Ich bin auch ein großer Fan von Kammerspielen und ich muss auch wirklich sagen, dass die Leute, die da ausgewählt wurden für den Film, einfach ihre Sache einfach gut machen, weil die wirklich aus diesem Metier wirklich kommen und das diese Personen so gut verkörpern, dass ich die, wenn ich die auf der Straße treffen würde, würde ich sagen, genau, das ist so eine Person kenne ich. Genau so eine Person kenne ich.
Das soll es ja so
die,
sein.
Die,
ja,
sich,
ja,
die sich immer reinhängt und der, ich glaube, der Error hätte auch gar nicht das Fass aufgemacht, der hätte es einfach über sich ergehen lassen. Und dann steht wieder eine auf, die für andere eintritt, was ja auch gut und wichtig ist.
Ja, das ist ja nicht mal verkehrt.
Ja, genau. Aber ja, jetzt müssen wir aber mal darüber sprechen und dann eskaliert das dann alles so vom Hundertstel ins Tausendste. Also es ist richtig.
Ich habe auf jeden Fall sehr oft laut gelacht. Also ich wurde schon gut unterhalten auf jeden Fall.
Ich war auch überrascht tatsächlich.
Ja, na, wenn die Themen halt manchmal nicht so wirklich problematisch gewesen wären, also mir blieb eigentlich mehr so das Lachen im Hals stecken. Also es ist so, die möchten einfach nur, eigentlich werden mal gesagt, okay, ach so, wir machen extra Grill für dich, ja, dann besorgen wir dir auch noch einen extra Grill. Wunderbar, kein Thema. So viele, in Anführungsstrichen, den Wunsch nach einem extra Grill haben, gibt es ja jetzt nicht bei uns. Also hätte es auch vielleicht noch ein kleiner Grill daneben gemacht, dann wäre das Thema für mich abgeschlossen gewesen, aber dann mussten dann noch andere Sachen aufgemacht
aber
werden.
Aber das geht dann wieder das nächste ins andere und dann bleibt es auch nicht beim Grill, dann kommen auch andere Themen. Das kannten wir auch damals beim Spitznamen. Es geht dann nicht irgendwann nur um Namen, es geht dann um andere Sachen, weil das eben das ins Tausende geht, wie du gesagt hast. Zu der Leistung von Habe Kerkeling muss ich nochmal sagen, ich habe ja auch alte Sachen von Habe Kerkeling nachgeholt, Filme, und da habe ich eben immer Habe Kerkeling gesehen, der in einem Film was spielt, kein Pardon und so weiter, oder das, wo die diesen Strandclub da haben und so weiter. Und hier habe ich gesehen, cool, er spielt wie Horst Schlemmer und andere Sachen eben eine Figur. Ja. Ich sehe jetzt nicht einfach da einen Habe Kerkeling sitzen, ich sehe den Herbie Bert, und das fand ich eben auch schön, weil bei den ganz alten Filmen ist es immer Habe Kerkeling, der da halt dabei ist, und jetzt haben wir, und ich freue mich natürlich auf den Horst Schlemmer Film, und ja, aber alles gut aufgeteilt, jeder hat auch seine Screentime und so weiter. Genau.
Dennis?
Ja, ich stimme euch vollkommen zu und ich stimme auch Aki zu, was diese ganzen Themen angeht und was Robert gesagt hat, wir kommen vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich bin auch sehr dankbar über die Verweise zum Beispiel zu der Vorname. Und ich persönlich hatte einfach das Gefühl, es hätte dem Film, glaube ich, nicht geschadet, wenn er ein bisschen entschlackt hätte. Weil es sind so viele Themen und das ist, glaube ich, das, was ich irgendwann ermüdend und künstlich auch fand. Ja, wo es dann zu viel wurde, wo ich mir dachte, ey, nehmt euch eine Szene mehr und sagt ein Wort weniger oder eine Debatte weniger und geht aber mehr auf die Figur ein. Wir haben da wirklich gute Schauspieler, gebt denen ein bisschen Luft. Ich finde, wie gesagt, bei Fahri Yardim hat man das gemerkt, wie gut es war, wenn er mal nichts gesagt hat, sondern wenn nur der Blick gesprochen hat. Großartig, weil gerade am Anfang sagt er sehr wenig und guckt viel und will da raus. Es wird, und das ist ja der Punkt, es wird ja, was auch sehr schön wäre, es wird ja nicht für jemanden gesprochen, sondern es wird über jemanden, salopp gesagt, für jemanden gesprochen. Also in dem Moment, wo du für jemanden sprichst, ihn gleichzeitig überschreitest und ihn dann rausnimmst. Und das ist so einer dieser Punkte, den ich auch schön dargestellt fand. Das hätte dem Film geholfen. Und ich muss auch sagen, so andere Filme wie der Vorname oder so, die ja hoch und runter kritisiert werden oder halt, die fand ich in der Hinsicht besser. Die fand ich in der Hinsicht besser, weil die einfach nicht so gedrängt waren. Und da ist es letztlich scheißegal. Die stehen mal in der Tennishalle oder im Geräteschuppen oder egal wo. Und auch das ist bei der Vorname und so besser gelöst. Die integrieren sich mehr in den Raum, in dem sie wirklich sind, also im Film. Und auch da reden wir von Theateradaptionen. Und das fand ich halt schade. Weil die haben wirklich ein gutes Ensemble bei Extrawurst und da wäre mehr drin gewesen. Hätte noch besser sein können.
Wir fanden es, glaube ich, hier im Studio durchaus, dass da viel rausgeholt wurde. Ich finde es halt auch besser, muss ich sagen, als jetzt irgendwie, wenn man den Vornamen noch mit reinbringen hier, weil es halt wirklich einfach ein Querschnitt ist durch die Gesellschaft. Ne? Du hast hier sowohl links als auch rechts bekommen hier halt irgendwie ihr Fett weg. Und das Einzige, was ich habe es ja eben schon angesprochen, womit ich halt wirklich leider nicht zufrieden war, ist das Ende. Klar, wir haben ja halt eben das Theaterstück, ich habe es ja schon erwähnt, da wird dann halt eben am Schluss abgestimmt und wie der Film dann, also wie das Stück dann, in welche Richtung es geht, das entscheidet das Publikum halt eben mit. Hier mussten sie sich ja logischerweise eine andere Lösung einfallen lassen. Und ich saß da wirklich drin und dachte mir, wie kommen sie jetzt aus der Nummer wieder raus? Und wie sie rausgekommen sind, war halt leider für mich ziemlich unbefriedigend.
Mit der Übertriebenheit am Ende.
Das ist halt so wirklich alles so recht zurecht gebogen, so ein bisschen. Ja. Ne? Und das fand ich halt ein bisschen schade. Aber als Gesprächsangebot finde ich Extrawurst wirklich einen ziemlichen Matchwinner.
Ich habe für mich da rausgenommen eben, dass man alles tot diskutieren kann. Ne? Egal um was es geht, wenn man einfach nicht mal sagt, okay, so, also Kommunikationsleute haben bestimmt in einem Film sehr viel Spaß. Wie geht es mit hier? Gewaltfreie Kommunikation gibt es ja und diese Sachen, ne? Dass man einfach mal irgendwie mal kurz dann Ruhe, ne? Wie sagt er immer, aus dem Maus Dings Sand drüber oder wie war das da, was haben wir da sagt? Und dann geht es trotzdem weiter.
Streusand drüber,
genau.
Aber für Menschen oder Leute, die sich den angucken, die haben danach auf jeden Fall eine gute Gelegenheit, sich dann noch mit über den Film auszutauschen. Und das macht einen Film halt für mich auch aus, dass man am Ende auch wirklich eine Grundlage hat, über die man dann sprechen kann.
Absolut, und das Kursraumkino.
Gerade dafür würde ich den Film als durchaus anzusehenswert einstufen.
Und ich finde das schön, dass es nicht so ein Indie-Film ist, der irgendwo in Indie-Sachen versackt, denn der hat auch groß angepriesen, den einfach vielleicht auch Leute sehen und dann vielleicht, dass der Film auf Leute dann zeigt mit dem Finger, die den gerade gucken und sich selber und dann selber vielleicht denken, vielleicht müsste ich mal ein bisschen manchmal in manchen Situationen um mich nachdenken. Wäre schön,
auf jeden Fall. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Dennis, du hast definitiv das letzte Wort, musst es aber kurz machen, bitte.
Ich finde es sehr schön, wie Herbert Kekkeling zurückgekommen ist.
Yay.
Ja, darauf können wir uns auf jeden Fall alle einigen. Extrawurst ab dieser Woche in den Kinos. Bereit gestartet, Extrawurst. Und damit für den Moment tschüss, Dennis. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Und wir kommen tatsächlich noch zu einem weiteren deutschen Film, der uns sehr positiv überrascht hat. Oder zumindest dich, Jasmin, denn sonst hat die leider keiner geschafft in dieser Woche. Small Town Girl.
Ja, das bedingt sollte man den nachholen. Es ist ein Film, der nicht allen gefallen wird. Okay. Auf jeden Fall für mich mein Film, der mich diese Woche am meisten beeindruckt hat, in einer Woche mit durchaus einigen sehenswerten Filmen. Und es ist mal wieder ein vom kleinen Fernsehspiel finanziertes Debütwerk einer Regisseurin, die auch Autorin ist und hier autofiktional eine Geschichte erzählt, also etwas aus ihrem eigenen Leben, ihren eigenen Erfahrungen gegriffen. Und ja, Small Town Girl, wir fangen an in so einer etwas gediegenen Bar, aber schon eine, wo eben Saufleute rumhängen und sehen halt so eine etwas unsichere, junge, etwas butsche Frau, die halt eine total selbstsichere Femme, die mit ihrem Tüllkleid da am Tresen sitzt und mit Männern flirtet, so ansieht, anhimmelt, wird dann gefragt, ob sie die verliebt ist und so. Nein, kenne ich von früher, aber die geht immer mit Männern nach Hause und dann merkt man halt schon, dass diese Nore genannte junge Dame mit ihrem Tüllkleid, die flirtet extrem offensiv Männer an, um mit denen auch einfach so One-Night-Stands anzufangen und teilweise wird sie auch einfach abgelehnt, weil die Leute merken, der geht das eigentlich nicht gut, dass die ist, mit der ist irgendwas psychisch los und geht sie doch mit der Frau, die sie vorher angemeldet hat, nach Hause und es stellt sich raus, die kennen sich von früher und Nore war sowas wie halt die in Anführungszeichen Schulhofschlampe damals, die mit allen irgendwie Sex hat, wo es 1000 Gerüchte drüber gibt, dass sie irgendwie halt abgetrieben hat auf dem Schulklo und Sex mit ihrem Bruder hatte, also dieses Level an Gerüchten wurde über sie erzählt und die beiden entschließen dann so eine weirde vier platonische Beziehungen miteinander einzugehen, zusammen in eine Wohnung zu ziehen und immer und nehmen halt ständig eben Männer mit nach Hause in die Wohnung und man sieht halt, wie die Sex haben und wie das halt bei Nora auch immer wieder irgendwelche Spuren in ihrem Körper hinterlässt. Also sie hat irgendwelche blauen Flecken oder Kratzspuren an den Schenkeln und sowas und man merkt halt, da ist irgendwas mit ihr, wie sie Sex verwendet und das ist auf jeden Fall auch als einen, zum einen als so ein Bestätigungsding, dass sie nicht anders Zuneigung ausdrücken kann, als mit Leuten Sex zu haben und auf der anderen Seite ein selbstverletzendes Verhalten und wir gehen dann sozusagen in ihre Hintergrundgeschichte rein von wie wird ein Mensch so und es ist eigentlich Teilearbeit, also wir sehen dann ihr jüngeres Ich und sie redet auch mit ihrem jüngeren Ich. Also Teilearbeit halt aus der Traumatherapie, wo man sagt, ich habe verschiedene Persönlichkeitsanteile und ich gebe denen teilweise ein Gesicht oder manifestiere die, um mit denen zu reden. Oder ich sehe mein Trauma von außen aus einer BeobachterInnen-Perspektive, um ein neues Verhältnis dazu zu bekommen. Und dieser Film ist im Grunde das. Wir sehen Trauma aus einer neuen Perspektive. In diesem Fall durch die Kamera, weil es ist ja autofiktional und sie macht im Grunde Teilearbeit und manifestiert durch die Schauspielenden Dinge, die halt Aspekte ihres eigenen Traumas und ihres eigenen Erlebens da halt darstellen. Das Ganze ist wirklich gut anzusehen, das Ganze ist sehr gut geschauspielert, also man merkt bei allen Figuren, wie es funktioniert und auch halt die Männer, es gibt einige, die okay sind und es gibt einige, sind wirklich abstoßende Leute, die halt in der Fiktion bereit sind, mit einem 14-jährigen Mädchen grenzüberschreitend Sex zu haben. Und das wird halt da gefilmt, dass man halt die Szenen sieht, wie die Leute interagieren. Und die ganzen Schauspieler mussten da halt wirklich Grenzüberschreitendes leisten, um diese Rollen spielen zu können. Also ein Film, der auch von sicherlich seiner Intimity-Koordination lebt und davon, wie das inszeniert ist und eben ein Film, in dem sexualisierte Gewalt eine Rolle spielt und halt auch diese halt unklarer Konsens, so im Sinne von, ja, sie sagt ganz klar, ja, sie wirkt enthusiastisch, aber gleichzeitig merkt man, dass es nicht gut für sie ist, das jetzt zu tun und die Leute merken es teilweise und manche gehen halt trotzdem mit oder machen trotzdem mit oder lassen sich drauf ein oder überschreiten ihre eigenen Grenzen, die Männer auch, weil sie drängt in eine Richtung und manche ziehen sich halt zurück und zu viele haben halt mitgemacht und ihr eben nicht die Liebe gegeben ohne das. Und da ist halt dann ihre Freundin, die sie hat, die ist so der Anker, der ihr die Möglichkeit gibt, sich damit zu beschäftigen, mit all diesen Dingen und drüber zu reden. Und wir sehen dann halt, ja, manchmal surreale Sequenzen, welche aus der Vergangenheit, Dialoge, die aufgemacht werden zwischen gegenwärtigen und vergangenen Ichs und Beziehungskonstellationen. Also es ist ein Film, der, glaube ich, sehr auch durch therapeutische Methoden informiert ist, aber es wirkt halt nicht wie ein Film, der nur um Therapie geht und nur voyeuristischer Trauma-Porn ist, sondern einer, der sich sehr empathisch mit diesen Figuren beschäftigt hat, auch wenn sie in ihren Handlungen teilweise eben unsympathisch wirken und hat halt auch Punkte wie, wenn man eben Opfer geworden ist, sind TäterInnen auf eine Art Teil von einem, im Sinne von Teilearbeit. Man muss auch mit diesen Persönlichkeiten, wie sie einen geprägt haben, umgehen und in Dialog treten, um damit klarzukommen. Und es geht darum, wie man seine eigene Vergangenheit reframed und wie sich all das auch verändert, wenn man plötzlich erkennt, nee, es war nicht richtig, das dem zuzustimmen. In dem Moment fühlte es sich wie Konsent an und es war auch, aber es hat mir nicht gut getan, diese Entscheidung zu treffen. Und die Umstände, die dazu geführt haben, waren auch keine guten. Also es ist halt viel mit emotionalen Erkenntnissen und fantastischen Kostümen. Nora ist Schneiderin und hat, das wird halt auch ausgedrückt dadurch, dass sie halt in jeder Szene halt Banger-Kostüme trägt, die halt das Ganze, also die Kostüme informieren das Ganze, sorgen dafür, dass es auch nochmal gut aussieht. Es gibt Spezialeffekte wie Wände, die im Hintergrund wegbrechen und dann geht sie durch eine Wand durch oder sie klettert durch, also sie taucht in Wasser ein, taucht aus einem Bild raus auf der anderen Seite. Also schon einer, der Einfälle hat, die man jetzt im kleinen Fernsehspiel nicht jederzeit sieht. Ich bin wirklich, wirklich beeindruckt gewesen, emotional auch aufgewühlt durch auch durchaus Dinge, die ich zu meiner eigenen Biografie da verknüpfen konnte, aber allein auf der schauspielerischen, handwerklichen Ebene sehenswert, wenn man eben mit diesen Themen von Trauma und sexualisierter Gewalt klarkommt. Das ist, glaube ich, die Notwendigkeit.
Du hast gesagt, das ist von der Regisseurin viel selber auch.
Ja, ja, genau.
So. Und das sowas finde ich aber beeindruckend, wenn man so persönliche Sachen eigentlich, was man, es ist ja schon mal so, dass man jetzt, wenn große Sachen passiert sind, erstmal Therapie, Sachen, man hat so Schwierigkeiten, sich mit der Außenwelt erstmal zu teilen, das alles aufzuarbeiten, bis dahin zu kommen. Und dann später finde ich es immer noch beeindruckend, ob es Dokumentation, Film oder so ist, dann damit nach draußen zu gehen,
ja.
Also sich komplett zu öffnen und also zu zeigen, was passiert. Das finde ich immer einen krassen Schritt, also wie Leute das dann, wie die da hinkommen,
ja.
Das dann so zu machen.
Genau, und ich finde es eben auch gerade bei so Leuten, auf die die Gesellschaft herabblickt, wie halt eben Frauen, die einfach sehr viel Sex haben, da ein differenziertes Bild aufzumachen, wo man es selber erlebt hat. Und das eben fand ich schön, dass diese die Regisseurin da die Gelegenheit bekommen hat, Hille Norden übrigens namentlich. Mhm. Hanna Pulkkinen, die das Kostüm gemacht hat, möchte ich auch noch explizit erwähnen, weil die Kostüme derartig prägend und gut in diesem Film sind. Dana Herfurth spielt Nore, die Hauptrolle, auch eine wirklich, wirklich gute Performance. Luna Jordan, kongenial, Vera Fey als die, das jüngere Ich, also wirklich ein Film, den ich allen Leuten, die diese Art von Film sehen wollen, empfehlen können. Es ist ein Kino, das an die Grenzen geht und hat mich mehr verstört als aller Horror, den uns 28 Years Later kredenzt hat, und dennoch auch eben war für mich ein deutlich wertvollerer Film persönlich.
Ja. Also wenn der Film auch dich verstört hat, dann bin ich sehr gespannt, den zu sehen. Ja, also du hast mich auf jeden Fall mit den Inhalten bekommen.
Mich auch, weil jeder hat wahrscheinlich mal in seiner Vergangenheit die ein oder andere Dating-Erfahrung gehabt, wo man sich danach dachte, was war das denn jetzt für eine oder eine? Und der Trailer hat auf jeden Fall nicht so viel Interesse bei mir geweckt wie deine Erzählung jetzt.
Ja, ich
gut gemacht.
Hatte auch das Gefühl, es ist falsch für mich gepitcht. Wenn ihr Interesse habt, ansehen. Deutsche Filme brauchen jeden Sitz, der gefüllt wird.
Ja, und wenn es nicht extra Wurst ist, halt tatsächlich genau.
Ja.
Eher viel Bad quasi. Ja, aber auf jeden Fall sehenswert. Und dein Filmstart der Woche, danke dir. Ja, mein Filmstart der Woche, ich würde sagen, wir machen ihn relativ kurz, obwohl es der längste Film ist, fast schon diese Woche, mit seinen 147 Minuten. Es ist der neue Film von Ildiko Enyedi. Ildiko Enyedi hatte 2017 ziemlich phänomenal sowohl den Goldenen Bären gewonnen, als auch bis hin eben zu einer Oscar-Nominierung, alle Preise gewonnen, Europäischen Filmpreis für Körper und Seele, eine wirklich außergewöhnliche Liebesgeschichte, die uns damals auch sehr begeistert hatte. Und danach hat sie so ein bisschen nicht so wirklich überzeugende Filme gemacht, wie ich fand. Ich hatte den einen oder anderen auch gesehen, aber jetzt ist sie für mich wieder in voller Pracht da und hat einen sehr europäischen Film gedreht. Silent Friend, ein Film, der eigentlich ausschließlich in Marburg spielt, allerdings in verschiedenen Zeitebenen. Und zwar drei verschiedene Zeitebenen verquickt sie hier eben miteinander. Wir haben zunächst einmal Grete, die sich als erste Frau an der Universität in Marburg bewirbt und dort in einer sehr, sehr intensiven und voll ausgespielten Szene dem Lehrpersonal stellen muss mit einem großartigen Rainer Bock. Das fand ich wirklich so, das ist das Highlight, also das ist der intensivste Moment, fand ich auch in diesem Film.
Eins von mehreren Highlights, aber Bewerbungsgespräch, Terror ist eine Szene, die da auf jeden Fall rumkommt.
Diskriminierung und überhaupt, überhaupt die Rolle der Frau eben in dieser Zeit, 1908, wird hier wirklich sehr, sehr eindrucksvoll und unter die Haut gehend behandelt. Dann haben wir 1972, dort begleiten wir den Studenten Hannes, der verliebt ist in Gundula, aber zu schüchtern ist, um hier den ersten Schritt zu machen und sich dann fortan um ihre Pflanze kümmert, als sie abhaut. Und wir haben im Jahr 2020, mitten in der Corona-Pandemie, einen Wissenschaftler, Tony, der aus Hongkong dorthin gekommen ist, um das menschliche Gehirn zu erforschen und dort festsitzt als einziger auf diesem komplett leeren Campus. Und all das wird verbunden durch den Ginkgo-Baum, der im Garten dieser Universität steht und all diese Zeiten gesehen hat.
Absolut. Es ist ein Film, der das menschliche Verhältnis zur belebten Natur auch in den Mittelpunkt stellt und eben auch als etwas, was einem eine Erdung geben kann, was einen auch irgendwie emotional dass es emotional wichtig ist, ein Verhältnis dazu aufzubauen und eben jetzt bei diesen verschiedenen AußenseiterInnen-Erlebnissen, also die einzige Frau an der Uni ist natürlich eine AußenseiterInnen-Geschichte. Der Hannes hat halt auch, hätte ihn jetzt irgendwo auf einem Autismus-Spektrum bis zu einem gewissen Grad eingeordnet von seinem Verhalten und gleichzeitig zeigt es eben, wie ihm Dinge wichtig werden und er dann halt nicht mit Revolution macht und beim Sit-In ist, sondern Blumengießen geht und Leute daran hindert, in diesen Ginkgo zu aschen. Weil ich seine Gerani, die sie da stehen hat, die Gundula, und das ist, fand ich schon einfach gute Szenen und eben, wenn kein Mensch da ist, dann diesen Baum wahrzunehmen als etwas, was Sinneswahrnehmung hat und darüber weiter zu forschen und alle haben eben auch einen, nicht nur ein privates Interesse und suchen etwas aus Einsamkeit, sondern haben auch ein Forschungsinteresse an eben, der belebten Natur, an Pflanzen und das fand ich eben schöne verbindende Momente und eben auch, wo man Natur im urbanen Raum findet und wie es eingebunden ist in diesem Fall Wissenschaftssysteme.
Mhm, ganz genau, also wirklich so dieses Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Wir sehen das ja auch sehr beeindruckend ganz am Anfang mit dieser Kamera, die auf das Baby gerichtet ist und auf Tony Leung, die einfach die Reaktionen einfangen in großartigen Bildern und dann eben das Ganze begleitet und wirklich beobachtet eben von diesem stummen Zeugen der Zeit, von diesem Baum. Die Pflanzen sind überall, aber was denken sie, was fühlen sie und was denken sie vor allen Dingen über uns Menschen? Das ist ja so die große Frage, die der Film halt eben auch in den Mittelpunkt stellt und das dann eben auch nochmal mit ganz tollen Makroaufnahmen halt wirklich von Spinnennetzen, von Tautropfen.
Ja, und eben auch mit Linsen, die der jeweiligen Zeit entsprechend, man kann am Zoom auf eine Baumrinde erkennen, aus welcher Zeitebene das gerade kommen soll, also ob es eine 70er Jahre Gegenwart oder halt frühes 20. Jahrhundert darstellen soll. Also vom Schwarz-Weiß und ein bisschen Körnung und so. Es ist fantastische Kameraarbeit.
Ja, und das ist auch nötig teilweise, weil dieser Schnitt wirklich sehr assoziativ ist, sehr ineinander übergeht. Es hat mich tatsächlich an, natürlich klar, in die Sonne schauen erinnert.
Ja.
Der auch die verschiedenen Zeitebenen halt dann so, also nicht als Linie betrachtet, sondern wirklich als eine Ebene, auf der man halt sich bewegt.
Ne? Ja, es wird auch am Anfang neurologischen Konzepten im Grunde erklärt, wie der Film sich aufbaut, wo der Fokus hingeht, also auch durchaus metanarrativ über Wahrnehmungsstrukturen und viel, viel beruhigender als in die Sonne schauen, ist ja ein beunruhigender
sehr
Film.
Sehr Dialog teilweise, ja, auf jeden Fall.
Dies hier ist ein beruhigender Film, der eben auch die Schönheit seiner Momente atmen lässt und gleichzeitig auch eher ein positives Erlebnis, Menschenbild im Mittelpunkt stellt, dass eben diese AußenseiterInnen alle halt was finden, was ihnen gut tut.
Es ist ein sehr ruhiger Film, aber einer, der wirklich einen Sog entwickelt, der einen da reinzieht und irgendwie am Ende besser rauslässt, finde ich. Also ich war sehr, sehr begeistert, muss ich sagen. Der Film hat beim Filmfestival in Venedig den Darstellerinnenpreis für Luna Wedler und das absolut verdient bekommen. Und ihr könnt ihn jetzt sehen ab dieser Woche in den Kinos. Silent Friend.
Auch für die Leinwand gut geeignet, weil visuell beeindruckend.
Ja, wirklich auch so ein Film, den man im Kino sehen sollte. So, wir lassen nochmal die Nadel fallen und hören Linda Ronstadt und Blue Bayou zum nächsten Film. Linda Ronstadt und Blue Bayou zu unserem nächsten
Filmstart der Woche.
Ja, einer unserer Filmstarts der Woche und einer, auf den du dich sehr gefreut hast, lieber Akin.
Ja, Gruß geht raus an Tina, die zu mir gemeint hat, als wir den Trailer gesehen haben, ja, das Buch war super, aber das ist nicht, was passiert. Und dann habe ich mir das mal beim Aufräumen angehört und ich stimme zu, man erwartet nicht, was passiert und habe mich sehr auf den Film gefreut.
Erzähl uns ein bisschen was zur Herkunft dieses Buches, beziehungsweise wann weißt du, wann es geschrieben wurde, wann es rauskam?
Wann es geschrieben wurde, wusste ich jetzt nicht.
Ihr könnt gerne mal
das
alles durchsuchen.
Das war jetzt ein wilder Tausch. Wir tauschen mittendrin, fünfmal die Mikrofone.
Genau, die Aki redet gerade, lass sie doch mal
ja,
reden.
Jetzt gewohnt. Jedenfalls, ist von Freda McFadden, der erste Teil einer Trilogie, The Housemaid und Wenn sie wüsste, wenn sie wüsste, was in dem Haus passieren würde oder passiert ist oder passieren könnte oder wie auch immer, dann weiß ich nicht, ob da Millie da vielleicht ihren Job begonnen hätte. Ja, um was geht's? Es geht um Millie, die eine etwas fragliche Vergangenheit hat, die man noch als Zuschauer am Anfang nicht erfährt, und ich will sie auch nicht vorwegnehmen, aber auf jeden Fall hat sie da damit eben Probleme, einen Job zu bekommen, und freut sich umso mehr, dass jemand auf sie zukommt und ihr einen Job als Hausmädchen anzubieten, und den nimmt sie auch dankend an, und zunächst ist auch die Dame des Hauses sehr angetan von ihnen und überfreundlich und gibt ihr eine Roomtour und alles ist ganz wunderbar, und sie rechnet eigentlich auch fast gar nicht damit, den Job zu bekommen, weil eigentlich, wenn die Frau recherchieren würde, eben über die Sozialversicherungsnummer rauskriegen würde, dass eben vielleicht was mit Millie nicht ganz so normal ist, und stellt sie dann aber trotzdem, umso fröhlicher ist sie, dass sie da anfangen kann, und was zunächst bei der Frau als Freundlichkeit eigentlich merkbar war, ist dann auf einmal total zerstreut, fies, boshaft, diffamierend, und alles Schlimme, was man sich vorstellen kann, muss Millie da aushalten, und braucht aber das Geld und bleibt eben vor Ort in der Familie. Die hat auch noch einen sehr netten Ehemann, der ein bisschen Millie zur Seite steht, und eine Tochter, die jetzt nicht so sonderlich von ihr angetan ist. Ja, und da muss sie sich dann erstmal in der Welt dieser reichen Leute arrangieren und da eben als Hausmaid fungieren. Und mehr will ich eigentlich auch nicht erzählen. Ihr könnt noch ein bisschen was ergänzen, aber das würde den Film vielleicht
dann darum geht es ja, dass da jemand in eine Welt kommt, also in ein Haus kommt, wo manchmal so ein bisschen was merkwürdig ist. Also man kann vielleicht sagen, ihr wird oben das Zimmer gezeigt, und später guckt sie sich auch ein bisschen die Tür an, und die sieht ein bisschen so angeschabt aus, wo man sich denkt, und das Witzige ist, von der Hauptcharakterin wird das auch so angesprochen, ne? Ach, da, ja, komisch, das Fenster regt man nicht auf, hier, das ist alles so merkwürdig, das ist ein bisschen creepy. Ja, wie verrückt ist das wohl? aber du musst keine Angst haben und so weiter, und dann denkt man, ja, okay, aber irgendwas ist, aber der Film macht die ganze Zeit eben auf nett, obwohl man weiß, dass irgendwas da komisch ist. Ich meine, das macht ja schon dieser ganze Dings. Ich hatte auch damals irgendwie den Trailer gesehen und nur The Housemaid, und dann, ich wusste, das Buch heißt ja, Wenn sie wüsste.
Ja.
Und eigentlich hat das hat mich noch mehr angehypt, einen Film zu gucken, Wenn sie wüsste, dass er, also erst dachte ich, da geht es um irgendein Geheimnis, und sowas finde ich ja immer gleich interessant. Mhm. Wenn es um irgendwas geht, was man nicht weiß. Ja, und ich kann nur, so zum Inhalt will ich jetzt auch nicht mehr sagen. Es ist eben alles auch sehr soft am Anfang aufgebaut. Wir haben hier Paul Feig als Regisseur, der schon einige, also ja, frauenstarke Frauenfiguren waren ja öfters bei ihm im Dings. Wir hatten ja damals Bridesmaids, dann hatten wir noch einen kleiner Gefallen, Spy, dieser lustige Agentenfilm und so weiter. Also es ist auch so ein Hochglanzregisseur, der mal große Produktionen macht, Ghostbuster Remake auch mit Frauenhauptrollen, den ich gut fand, so einfach mal so gesagt. hatte sehr viel Spaß damit. Und ja, jetzt hatte ich hier wieder sowas. Und irgendwas kann ich sagen. Zwischendurch hatte ich tatsächlich Angst. Es gehen so Sachen los. Und ich dachte, ach so, das ist so eine Art 50 Shades of Grey. Oh. weil es genau so in eine Richtung so angezeigt wird und so weiter. Und das ist es dann aber nicht. Aber ich fand das sehr schön, also dass ich wurde selbst so richtig in die falsche Richtung gezogen, und auch weil das eben mit diesen Songs, die eingespielt werden, und das alles so Hochglanz ist, und ich dachte, ja, das ist aber ich kann sagen, am Ende war ein gewisses Genreherz erfreut. Also ich hätte nicht gedacht, wo das denn hingeht alles.
Ich fand ja, gerade noch ein Wort zu Paul Feig, der ja eigentlich sonst, ne, du hast schon gesagt, Komödien macht, aber der hat ja vor allen Dingen nur ein kleiner Gefallen gemacht, ne, mit Anna Kendrick und Blake Lively, und das war ja wirklich
Thriller gut und gemachter schräg Film, ja. Und dann passieren Sachen, genau. Und dann kommen Sachen raus, und
da geht es hier, glaube ich, so ein bisschen weiter mit. Ne?
Ja. So, also das kann auch ganz gut, und besonders wenn man eben das Buch nicht gelesen hat, wenn man gar nichts weiß. Und ich dachte die ganze Zeit, ich weiß, in welche Richtung das geht, aber...
Ihr hättet es nicht gedacht, oder?
Nee, das war sehr gut. Ich meine, es ist sehr konstruiert, es ist sehr, man will jetzt nicht, ich habe ja auch gelesen von irgendwelchen Leuten, ja, wie Leute sich verhalten und so weiter, oder irgendwie komisch oder so, aber es ist eben halt sowas, es ist halt irgendwas sowas. Ich habe da an einen anderen Film noch gedacht, den erwähne ich nicht, weil dann wissen wir schon mal gleich, was hier passieren kann, aber aber er hat mich eben gut dabei behalten, mich gut unterhalten. Wir hatten natürlich Schauspiel. Amanda Seyfried mal wieder hier in der Hauptrolle, die einfach sehr gut abdrehen kann, eine Irre spielen kann, dann wieder ganz nett ist. Die kann da mal richtig hier die Sau rauslassen, wollte ich mal sagen. Und Sydney Sweeney war als nettes, wie sie halt so...
Würde auch gerne sagen, ich finde, Sydney Sweeney hat dafür gesorgt, dass ich viele Dinge nicht kommen habe sehen, aufgrund von der Person Sydney Sweeney. Wenn man weiß, was die so in der echten Welt macht, hat das dafür gesorgt, dass ich dann doch nicht dran geglaubt habe, was da noch alles passiert.
Ich weiß deswegen gar nicht, was die in der echten Welt macht.
Ja, das ist okay.
Schauspielerin.
Ja.
Sich auf der Pressetour von rechten Inhalten distanzieren.
Ich war dann doch auch positiv überrascht zu den Shades of Grey Anleihen, die du meintest, Robert. Ich muss auch zugeben, ich war überrascht davon, weil ich finde, Sydney Sweeney ist schon einfach ein sehr schöner Mensch. Und ich war überrascht davon, wie unerotisch Sexszenen mit ihr sein können.
Ja.
Weil ich fand die unfassbar unerotisch, einfach was
da.
Ich fand das, ich weiß nicht, ich war selber überrascht davon, wie cringe ich das fand, was da passiert ist tatsächlich. Naja, das hätte ich nicht damit gerechnet.
Unterschiedlich sind die Meinungen. Ich wollte mitmachen. Aber gut.
Nee, da war ich tatsächlich überrascht, wie scheiße ich das fand.
Okay.
Aber das hat für mich tatsächlich einfach sehr reingepasst.
Ja, aber wenn wir ihr als männliche Person halt von Sydney Sweeney und Amanda Seyfried so angetan waren, ich habe mich sehr auf Brendan Scanlon gefreut, den wir aus 1923 als Spencer kennen.
Ich kenne den ja gar nicht. Aber
ja, das macht ja
aber
nichts.
Ich würde jetzt einfach sagen, ist ein Hot-Typ einfach.
Super
der ist einfach,
Hot
wenn er das T-Shirt auszieht, da denken wir auch, da möchte man anfassen.
Und so charismatisch und so nett und dann auch für den einen oder anderen ist vielleicht auch der Gärtner was, Enzo. Also
ich habe auch geguckt, wer das ist und der war ja auch mal wirklich Model und so, dieser Gärtner-Typ.
Der hat vor allen Dingen in 365 Tage bei Netflix mitgespielt.
Ja, auch so eine Geschichte, ja. Also es ist für jeden Geschmack, würde ich sagen, was dabei. Ja, also, aber ich als Leserin des Buches muss leider sagen, dass Amanda Seyfried nicht die richtige Besetzung war, weil im Buch ist die Person pummelig. Was auch ein bisschen im Buch eine Rolle spielt und auch das Ende war anders.
Aha.
Also wurden Sachen hinzugefügt, andere weggelassen und auch der Ausgang der gesamten Geschichte wurde ein bisschen abgeändert. Aber nicht schlecht. Also es macht das Buch nicht kaputt oder umgekehrt.
Wir hatten zumindest noch überrascht.
Wir hatten ja gesagt, das ist ja irgendwie anscheinend eine Buchtrilogie. Wer weiß, was sie da vielleicht noch vorhaben oder was da. Ich weiß, du hast das erste. Also
ich bin jetzt gerade im dritten Buch, weil es doch mich, also wer jetzt sagt, ich höre mit oder ich lese das mal, das kann man auf jeden Fall gut schnell weglesen.
Oder weghören,
je nachdem, was ihr zu tun habt. Und dann das zweite Buch, auch wieder sehr spannend, auch wieder dasselbe, dass du nicht denkst, wow. Was ist denn hier los?
Weil das ist ja dann sehr interessant, wenn man dann ein zweites...
Ich wollte jetzt auch davon aus, es könnte ja auch sein, also ich würde sagen, man kann schon so viel sagen, es könnte auch noch einen Film geben oder sowas. Also würde mich jetzt nicht überraschen. Also
ich kann sagen, es ist schon bestätigt.
Ist das schon bestätigt?
Ist so erfolgreich, dreifach schon eingespielt in den USA. Ist schon bestätigt, es kommt eine Fortsetzung.
Ja. Was mich noch positiv überrascht hat, war tatsächlich das Pacing vom Film. Weil auch, wenn ich gesagt habe, 28 Years Later, 109 Minuten, war mir zu lang. Ich war am Ende überrascht, dass dieser Film 131 Minuten lang ist, weil ich finde, er hat sich nicht so angefühlt. Ich finde, der hat... Also für mich hat der ein richtig gutes Tempo.
Was? Der war doch gegenüber 2 Stunden.
Ja, 131 Minuten.
Ach, 131, ich dachte eine Stunde, 31
Minuten. Nein, 131 Minuten.
Sorry.
Alles gut. Da war ich tatsächlich am Ende, dachte ich mir so, oh, doch schon vorbei. Weil an dem Moment, wo ich dachte, vielleicht hängt es jetzt gleich mal, ist dann doch vorbei, ging es dann direkt wieder weiter. Deswegen, ich würde auf jeden Fall sagen, kann man sehr viel Spaß mit haben.
Ja. Ich wusste es zwar, aber dann... Ja, egal, ich war dabei und zwar schönes Hochglanz-Buchverfilmungskino-Ding. Mit dem Sekt reingehen.
Ja. Also, ihr könnt den Trailer gucken und euch alle möglichen Gedanken machen. Ihr werdet sowas von überrascht werden. Viel Spaß dabei.
So, und dann haben wir noch zu The Housemaid tatsächlich mal was Neues gemacht, lieber Aki. Du bist nämlich rumgegangen und hast Stimmen eingefangen.
Ja, ich habe mal gedacht, ich mache mal einen auf rasende Reporterin. Vielleicht ist es auch mal ganz interessant. Ich meine, ihr hört ja mal von uns, wie wir es fanden, aber ich finde es auch mal ganz interessant, was andere Leute zu dem Film gedacht haben. Waren die genauso begeistert oder waren die eher unterwältigt?
Ja.
Man weiß es nicht und da habe ich mal gefragt.
Zumal halt hier eben auch wirklich eine Ladies-Preview, wo man ja auch davon ausgehen kann und konnte und das hast du ja auch festgestellt, dass dann viele auch das Buch kennen.
Genau.
Ne? Und und dann mal nachhören, wie die das so fanden.
So, Aki hier, live aus dem Kino. Und ich habe hier zwei Mädels, die haben den Film auch gesehen und die würden gerne kurz mal sagen, wie es denen gefallen hat.
Also ich habe vor kurzem das Buch gelesen gehabt, wusste ehrlich gesagt nicht mehr so viel vom Buch, aber war trotzdem sehr begeistert vom Film.
Ich habe das Buch angefangen zu lesen und nicht mehr geschafft, aber der Film war sehr gut. Etwas zu brutal zum Teil, aber sonst sehr schön.
Also an vielen Stellen fand ich ihn persönlich ein bisschen schwierig geschrieben, also ein bisschen so, ja, jetzt nicht so gut geschrieben halt, aber eigentlich das Ende hatte ich auf jeden Fall nicht erwartet und ja, genau, deswegen, ich gebe ihm so eine solide 6 von 10, glaube ich.
Dem würde ich auf jeden Fall zustimmen, also der Plot, der da dann kam, war auf jeden Fall sehr gut, auch wo dann halt nochmal so das Machtverhältnis von dem Mann ein bisschen widerspiegelt worden ist. Aber es war wirklich sehr komisch geschrieben an so ein paar Stellen, wo man halt sehr verwirrt war und ja.
Genau. Aber kanntet ihr das Buch?
Nein.
Nee. Okay.
Deswegen also in dem Sinne war ja der Plot dann ganz gut auch gezeigt.
Definitiv.
Aber ja, an vielen Stellen eben ein bisschen cringe geschrieben.
Ja. Okay. Auch so eine Meinung muss genommen werden. Vielen Dank.
Gerne.
Ja, soweit die Stimmen von den Besucherinnen von The Housemaid. Und wenn ihr Lust habt, dass wir das öfters machen, dann sagt doch Bescheid, dann machen wir das öfters.
Genau, schreibt uns in die Kommentare.
Yeah. The Housemaid, ab dieser Woche im Kino, läuft in allen Multiplex-Kinos. Gleiten wir ein wenig raus aus dem Soundtrack zu The Housemaid und haben ja noch zwei Filme, die auf jeden Fall auch gebührend erwähnt werden sollen in jedem Fall. Jasmin, du hast dir Madame Kika angeschaut, ein französischer Film.
Ja, ich würde erst mit dem schlechten anfangen, nämlich.
Echt? Mach doch.
Ja. Um es kurz zu halten.
Mach du.
Aisha Can't Fly Away ist ein ägyptischer Film, wie man, und da ist Ägypten, wie man es noch nie gesehen hat, weil Quatsch. Also die Reviews aus Ägypten sind sehr, sehr schlecht. Es geht um eine sudanesische Frau, die dort in einem Elendsviertel lebt und in Verbrechen hineingezogen wird und versucht, da wieder rauszukommen. Und es ist, ich würde mal sagen, Elends-Exploitation, die zeigt, wie schlecht alles ist. Und das zeigt sie auch hässlich und langweilig. Aisha Can't Fly Away. Kann ich nicht empfehlen, auch wenn ägyptisches Kino natürlich selten ist.
Ich war ein bisschen irritiert quasi von diesem Batman-Cover, diesem Batman-Plakat.
Ja,
mit
es
dem
gibt eine Szene, wo sie sich so einen Batman-Hut aufsetzt.
Okay, alles klar.
Ist alles nicht interessant.
Ja. Fliefen kann tatsächlich in der Reihe En Santa Regarde, hat aber nichts gewonnen.
Ja, 6-Länder-Produktion, alles verschiedene Kleinstfinanzierungen.
Na dann, lieber Madame Kika.
Genau, Madame Kika, wo wir bei überraschenden Filmen mit BDSM-Inhalt sind.
Und es geht hier nicht um den Kinderkanal. Also bitte, lasst nein, eure Kinder zu Hause.
Deswegen ist der deutsche Titel mit Madame versehen worden.
Ah, natürlich. Damit wir wissen, dass es sich um einen französischen Film handelt.
Absolut, es ist ein französischer Film, aber es ist ein guter. Es geht um eine Sozialarbeiterin namens Kika, die durch eine Tragödie in die Situation kommt, selber ihre Wohnung nicht zahlen zu können, aber auch nicht bei ihren Kolleginnen vorstellig werden will und selber zum Sozialfall. Und so sucht sie mit Nebenjobs irgendwie eine Möglichkeit, sich und ihre Tochter durch die Wohnungslosigkeit zu bringen und eine neue Wohnung bezahlen zu können. Und durch Zufälle kommt sie in die Berührung mit Sexarbeit. Erst verkauft sie Unterwäsche, weil sie es von der Kundin gehört hat, dass sie sich so finanziert und dann kommt sie da über einen Kunden dazu, dass man ja auch im Grunde das mit BDSM-Dingen wie Demütigung verbinden kann, ohne dass sie bisher einen Begriff von BDSM hat, weil sie nicht gut Englisch spricht und entsprechend viele Sachen gar nicht so erkennt. Und da stolpert sie mehr so rein und findet dann aber eine Community unter den Sexarbeiterinnen, die sie unterstützen und ihr Möglichkeiten aufzeigen, wie man diesen Beruf ausüben kann. Und wir erleben sie dabei, wie sie den Beruf der Domina im Grunde erlernt und dabei auch Fehler macht, mit ihrer Kundschaft struggelt und die als Menschen wahrzunehmen lernt. Und das ist eine Darstellung von Sexarbeit als einen Beruf, der viele Fähigkeiten braucht und auch eine gesellschaftliche Rolle erfüllt, die man selten sieht, die man wahrscheinlich auch nicht erwartet hätte. Und ein Film, der positiv über Sexarbeit, aber auch über Sozialarbeit und Solidarität spricht. Es gibt absurde Momente, aber es ist mehr ein Sozialdrama, wo man eben im Elend immer wieder Auflockerungen kriegt durch halt Sachen wie, hier ist ein neuer Beruf und sie muss da jetzt erstmal irgendwie mit klarkommen oder einfach seltsame Menschen, die sie trifft, mit denen sie umgeht. Und es gibt dort Szenen, die schon auch zeigen, wie zum Beispiel jemand Sexarbeit nutzt, um Kindheitstrauma zu verarbeiten, was Missbrauch beinhaltet. Und das ist halt so ein, hätte ich nicht erwartet, dass ich das mal auf einer Kinoleinwand sehe und gleichzeitig eben sehr einfühlsam dargestellt. Keine der Sexarbeitsszenen übrigens sexy hier, sondern eher mehr so, okay, hier ist was, das ist eine Situation, wo man sich emotional um die Leute kümmern muss und danach selber emotional auch Rückhalt braucht. Und da also
mehr Arbeit als Sex.
Ja, es ist halt in erster Linie Arbeit und es ist halt emotionale Arbeit mehr als körperliche Arbeit. Das ist, was man da so wahrzunehmen lernt. Der Soundtrack hat leider so, immer so ein Dröhnen drauf in der Musik. Ich fand einen unpassenden Soundtrack zu einem an sich eben sehr sehenswerten Film mit einem ungewöhnlichen Thema, der auch von einer Hauptdarstellerin getragen wird, die das Ganze zusammenhält.
Manon Clavel.
Genau, Manon Clavel. Die hat mir sehr gut gefallen und ja, ich fand die Darstellung von Sexarbeit gut. Ich fand die Darstellung von auch Armut als etwas, dessen man sich eigentlich nicht schämen müsste, aber wo die Gesellschaft Leute dazu bringt, sich dafür zu schämen und was das nach sich zieht und eben auch einen Verhältnis davon, dass halt auch Kundschaft bei der Sexarbeit gute Leute sein können und sehr empathischer Film, sehr, sehr empathischer Film und positive Darstellung von Dingen, die man selten sieht und es ist halt nicht so der klassische Stil der französischen Komödien, die einem manchmal hingeworfen werden. Es ist auch kein 50 Shades of Grey und kein Exploitation, sondern eben, ein gut beobachtetes Sozialdrama.
Mhm. Ja, der Film von der belgisch-französischen Regisseurin Alex Poukin hat in Cannes seine Premiere gefeiert, in der Semaine de la Critique und steht jetzt auch in der Schlange für die Césars, den französischen Oscar. Madame Kika ab dieser Woche in den Kinos. Ich danke dir. Ja, das waren sie tatsächlich schon alle Filme, die in dieser Woche in den Kinos starten. Ich könnte jetzt noch so ein bisschen, also willst du The Rip in 2 Minuten machen oder wollen wir den beim nächsten Mal machen? Ich glaube beim nächsten Mal, ne?
Kann den auch den Rip in 2 Minuten rippen.
Zerreißen. Kannst du gerne
leider
machen.
War leider nicht so begeistert. The Rip ist der neue Joe Carnahan-Film, der jetzt auf Netflix läuft mit Matt Damon und Ben Affleck. Und ich fand den leider auch nicht so spannend oder wendungsreich, wie manche das vielleicht auch, wie ich das schon mitgekriegt habe von manchen. Ich fand es dann doch irgendwie ein bisschen vorhersehbar. Es geht um Leute, die irgendwie Drogengeld und sowas einsammeln in Miami, in Florida. Ganz viele Probleme mit korrupter Polizei und sie gehen da hin, werden da irgendwie hingerufen unter dem Vorwand, dass da Geld ist und da ist dann ganz viel mehr Geld und dann geht es darum, was passiert mit dem Geld, wo ist ein Verräter unter uns potenziell. Und möchte jemand vielleicht dieses Geld klauen, weil natürlich für Cops auch immer sehr verlockend ist, wenn da auf einmal haufenweise Geldberge vor einem liegen, dass man da vielleicht doch sagt, da war weniger, wir stecken mal was ein. Ja, und dann hast du da halt Ben Affleck und Matt Damon als Duo irgendwie drin. Dann hast du irgendwie noch Scott Adkins dabei, der den Bruder von Ben Affleck spielt, was schon irgendwie witzig ist.
Steven Yeun.
Steven Yeun spielt mit, genau. Tiana Taylor, die jetzt auch einen Globe bekommen hat für ihre Rolle in One Battle After Another. Das sind schon irgendwie alles ganz gute Leute, aber irgendwie, also gerade die beiden Frauenfiguren kriegen wie mehr oder weniger nichts zu tun, außer Geld zählen. Und ich war leider nicht so richtig unterhalten oder überzeugt. Deswegen, ja, ist okay Propaganda. Es ist okay Propaganda. Also ich konnte an manchen Stellen drüber wegsehen, aber am Ende ist es das halt und das war's.
Hier ja, guten Kopf, ist so fertig. Das klassische Prinzip, Netflix guckt sich gut weg oder so. Ne?
Ja, für den Second Screen gemacht.
Hey, Sonntagnachmittag mit Kater.
Lohnt sich also in diesem Fall auf jeden Fall vielleicht für morgen, wenn ihr verkatert seid, dann schaut ihn euch. Oder meinst du jetzt den Kater?
Nee, ich meinte schon.
Ich würde schon sagen, wenn du von der Zweiter wäre, das ja richtig lohnenswert.
Ja, auf jeden Fall jetzt. Schön, dann also haben wir hier noch eine Sofaecke untergebracht. The Rip jetzt bei Netflix zu sehen. Und wir gehen jetzt zurück ins wirklich wahre Leben.
Ich weiß nicht, wie es uns gelingt, Batman.
Wie meinst du das?
Wir in so eine Lage geraten und immer wieder da rauskommen. Es scheint fast so, jemand hätte sich diese Albtraumsituation ausgedacht, unser Schicksal inszeniert.
Solche Sachen gibt's nicht nur im Kino, Robin. Das ist das wirkliche Leben.
Da hast du wohl recht.
Filmriss, Filmquiz.
Ja, und in dieser Woche gibt es natürlich auch wieder ein neues Filmriss, Filmquiz. Letzte Woche gab es The Whale und in dieser Woche ein neues und das hier.
Wer bist du?
Ich bin Zero, Sir, der neue Lobbyboy.
Zero, sagst du?
Ja, Sir.
Noch nie gehört, noch nie gesehen. Wer hat dich eingestellt?
Das war Mr. Mosher, Sir.
Mr. Mosher?
Ja, Monsieur Gustave.
Verstehe ich das richtig? Sie stellen heimlich diesen jungen Mann in der Position eines Lobbyboys ein?
Er wurde für eine Probezeit verpflichtet. Vorbehaltlich Ihrer Zustimmung natürlich.
Möglicherweise ja. Danke sehr, Mr. Mosher.
Immer wieder gern, Monsieur Gustave.
Wir führen jetzt das offizielle Vorstellungsgespräch.
Oh, soll ich erst noch schnell die Kerze anzünden, Sir?
Was?
Die Kerze?
Nein. Erfahrung.
Hotel Kinski, Küchenbursche 6 Monate. Hotel Berlitz, Mob- und Besenbursche 3 Monate. Davor war ich Pfannenschrubber.
Erfahrung Zero.
Nochmal Erfahrung Zero. Wenn ihr wisst, was das war, schickt uns eine Mail an folgende Adresse. Und zwar diese hier.
Schreiben an. filmriss@popculture.de.
Zu gewinnen gibt es in dieser Woche zu 28 Years Later Freikarten, Duftkerzen und Caps. Wir haben zu The Housemaids den Roman aus dem Heine Verlag. Wir haben Schürzen und Freikarten für euch. Und wir haben noch frisch zu Die My Love bekommen, der jetzt als Streaming-Start an den Start geht und uns ja auch sehr begeistert hatte. Und ihr könnt das Ganze sehen bei Mubi und bekommt gleich ein 2-monatiges Abo dazu und eine Merchbox mit Notizbuch, Herz, Stress, Ball und Stimmungsring und andere Dinge. Schön das und gut zu gebrauchen in diesen Zeiten.
Okay, 3, 2, 1.
Für mich bleibt es hier noch Dankeschön zu sagen an Jasmin.
Sehr, sehr gerne.
An Oliver.
Gerne.
Danke, Aki.
Ciao, Kakao.
Danke, Robert.
Auf Wiedersehen.
Und herzlichen Dank auch an Flo.
Adele Makrele.
Grüße gehen raus an Dennis. Lars sagt auch Tschüss. Und danke fürs Einschalten.
Tschüss, Lars.
Tschüssi. Jo, bis zum nächsten Mal.